Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Dies ist der erste Teil einer Doppel-Episode zum Thema Middleware. In dieser ersten Episode diskutieren Stefan, Michael und Markus über verschiedene Arten von Middleware, Messaging, Remote Procedure Call und so weiter. Diese Episode des Architektur-Podcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts. Dieses Mal wieder eine allgemeine Episode, also eine, die nicht spezifisch für bestimmte Technologien gedacht ist. Wir unterhalten uns dieses Mal über Middleware und am anderen Ende der virtuellen Skype-Leitung finden sich zum einen der Stefan Tilkoff. Hallo Stefan.
Guten Morgen Markus.
Und der Michael
Hallo.
Schaal. Servus. Dieses Mal geht es um Middleware. In den zwei folgenden Episoden geht es dann vorhersehbarerweise um Middleware in der Java-Welt und um Middleware in der .NET-Welt. Wir sollten vielleicht am Anfang mal kurz definieren, was Middleware ist. Einfach deshalb, weil irgendwie definiert werden sollte, über was wir reden. Middleware spielt ja eine ziemlich wichtige Rolle in den meisten nicht-trivialen Projekten und sind auch oft, wie soll ich sagen, architekturgestaltend. Also Middleware zwingt quasi der Architektur eine bestimmte Form auf. Insofern, Definition von Middleware, wer will sich daran wagen?
Ich probiere es mal einfach. Ist nicht einfach, weil eigentlich gibt es keine Definition, denn Begriff Middleware subsumiert ja schon irgendwo, dass man sich zwischen der Anwendung und dem Betriebssystem befindet. Also für mich ist Middleware also erstens mal eine Interoperabilitätsschicht oder eine Menge von solchen Schichten, die mir einfach erlaubt, wir reden ja eigentlich hier von Kommunikationsmittelware, zwischen verschiedenen Anwendungen zu kommunizieren und die Infrastruktur dabei zu verdecken. Also insofern ist es auch eine Transparenzschicht. Also würde ich sagen, Middleware eine Transparenz- und Interoperabilitätsschicht, um zwischen verschiedenen, sage ich mal, Komponenten oder Inseln in einem Netzwerk zu vermitteln und zu kommunizieren. Kleiner Versuch, weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich würde gerne einen kleinen Aspekt dazu ergänzen, nämlich der, dass Middleware eben neben ihrer sozusagen Integrationsfunktion auch oft noch zusätzliche Dienste bietet. Also ich sage jetzt einfach mal Transaktionsmanagement oder Failover oder sowas. Also einfach zusätzliche technische Dienste, die nichts mit der Fachlichkeit zu tun haben, sondern üblicherweise die nicht funktionalen Aspekte eines Systems unterstützen.
Ich will an der Stelle ergänzen, das klingt zwar wie ein ziemlich ausgelutschter Spruch, aber man hört ihn relativ häufig und er passt auch gar nicht so schlecht. Es soll halt dabei helfen, dass sich der Anwendungsentwickler auf die Fachlichkeit konzentrieren kann und ihm möglichst viele Querschnittsdienste einfach abnehmen, technische Themen weghalten, sodass man sich auf das konzentrieren kann, was tatsächlich den Business-Nutzen ausmacht. Wie sehr man dem Ideal tatsächlich nahe kommt, ist eine andere Frage, aber das ist zumindest das Versprechen.
Ja. Dann sollten wir vielleicht mal eine kleine Abgrenzung machen, beziehungsweise die Arten von Middleware, um die wir uns hier kümmern, eingrenzen. Erwähne vielleicht kurz, dass wir Datenbanken jetzt in diesem Zusammenhang nicht als, also wir sehen sie zwar als Middleware, aber nicht als Middleware, die wir jetzt hier betrachten. Datenbanken werden separate Episoden werden müssen. Michael, gibst du vielleicht mal kurz einen Überblick über die verschiedenen Arten von Middleware und wir können dann in jede ein bisschen detailliert einsteigen.
Also ich würde einfach mal, es gibt natürlich eine ganze Menge von Middleware-Arten. Also ich würde sagen, es gibt zum einen die Remoting-Middleware. Wer, sage ich mal, schon lange im Geschäft ist, der kennt ja noch Kaba. Aber auch so Geschichten wie Java RMI oder .NET Remoting, das sind also Dinge, die quasi mir erlauben, den Prozeduraufruf oder Methodenaufruf über das Netzwerk transparent zu vermitteln. Daneben, lange vernachlässigt, ist inzwischen wieder viel mehr Bedeutung ist die Messaging-Middleware. Das heißt, ich kommuniziere zwischen verschiedenen Teilen meines Systems über Nachrichten. Da gibt es eben so Geschichten wie MQ Series, MSMQ zum Beispiel, an die man da sofort denken könnte. Des Weiteren natürlich diese ganzen Komponenten-Container, die wir kennen, Enterprise Java Beans, Complus zum Beispiel oder früher die Corba Components zum Beispiel. Also Dinge, die uns zusätzlich zu der Remoting-Middleware oder zur Messaging-Middleware auch noch weitere nicht funktionale Dienste oder Infrastrukturdienste bereitstellen, von denen du vorher gesprochen hast, Markus, etwa Dinge wie Persistenzlösungen oder eben Suchdienste und dergleichen. Heutzutage würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob man es als Mittelware bezeichnen kann, aber solche Geschichten wie Workflow-Processing, zum Beispiel eine Microsoft Workflow Foundation, also Dinge, die mir erlauben, Geschäftsprozesse umzusetzen, kann man auch als Mittelware betrachten. Ebenso in einem ähnlichen Zusammenhang die ganzen Enterprise Application Integration Lösungen, die aber im Endeffekt mehrere von solchen Mittelware-Lösungen integrieren. Und SOA und Co. kann man jetzt aus verschiedener Perspektive sehen. Ich betrachte sie immer so ein bisschen als Integrations- und Interoperabilitätsmittelware auf einer ziemlich abstrakten Ebene. Und vielleicht last but not least, wenn man so möchte, Peer-to-Peer-Mittelware, Dinge zum Beispiel wie BitTorrent oder andere Geschichten, ja, die eben hier vielleicht noch eine Rolle spielen und vielleicht in Zukunft sogar eine viel größere Rolle spielen und heute eben erst, sage ich mal, nur für gewisse Privacy oder Piracy, sage ich mal, Dinge verwendet werden, die aber später vielleicht auch mal wirklich mehr Bedeutung gewinnen, weil viele Systeme sind dezentral und die bisher genannten Mittelware-Lösungen, zum Beispiel Remoting-Mittelware, sind ja oft eher auf zentralen Systemen zumindest implementiert oder dafür vorgesehen.
Sollen wir dann über diese verschiedenen Arten ein bisschen detaillierter drüber gehen und die Unterschiede rausarbeiten? Ja, und vielleicht mit Remoting-Middleware anfangen? Da jemand eine Meinung dazu?
Ja, ich fange vielleicht mal an, weil ich bin ja irgendwo mit Körber groß geworden. Das heißt, wo ich bei Siemens angefangen habe, da war ja Körber im Prinzip im Kommen. Remoting-Middleware, damals war zum Beispiel die Motivation, ich möchte das objektorientierte Paradigma überall haben, auch in verteilten Systemen. Es begann damals eben loszugehen mit den großen verteilten Systemen und man hat überlegt, wie kann ich das möglichst für den Benutzer oder Entwickler so gestalten, dass er möglichst davon nichts merkt. Das heißt, Remoting-Middleware versucht möglichst transparent zu sein, möglichst alle Details zu verbergen, so zu tun, als ob ein entfernter Methodenaufruf ähnlich zum lokalen Methodenaufruf ist. Es werden also relativ viele Infrastrukturobjekte, Proxys, Brokers und dergleichen bereitgestellt, um das zu erreichen. Heutzutage muss man allerdings kritisch dazu sagen, dass diese ganze Transparenz, ich möchte vom Netzwerk nichts sehen, natürlich auch zwei Probleme mit sich führt. Zum einen, wenn ich nichts sehe, dann sehe ich auch keine Fehler mehr und auch keine Performance-Probleme mehr. Das heißt, Transparenz kann auch bedeuten, sich selber in den Fuß zu schießen.
Der klassische Fall von Leaky Abstraction. Ne? Man will eigentlich so tun und abstrahieren, wie wenn es die Verteilung nicht gäbe, aber irgendwann, spätestens wenn man die Timing-Geschichten oder die Fehlersituationen anguckt, dann merkt man es halt doch.
Ganz genau, also diese Abstraktion, diese Idee, dass man einen entfernten oder eine Remote-Interaktion betrachten kann, wie eine lokale Interaktion, ist halt so ein typischer Fall, wo ein Wunschdenken sich am Anfang prima anhört und alle das ganz super finden und nach einer Weile man feststellt, dass es eben doch nicht so gut funktioniert. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung der ganzen Körper- und RMI-Fraktion sagen, dass sich dann natürlich nach und nach Muster herausgebildet haben, die das die im Prinzip diese Transparenz wieder in Frage stellen. Also wenn man mit einem erfahrenen Körperarchitekten spricht, dann wird er immer die Meinung vertreten, dass man sehr wohl explizit darauf achtet, was man tut und ganz anders die Remote-Schnittstellen designt, als man lokale Schnittstellen hinpackt. Aber es gibt halt viele Projekte, in denen vielleicht auch mit anfänglichem Enthusiasmus man ein bisschen naiv startet und dann gleich irgendwie alles hinter solchen Schnittstellen verstecken möchte und das führt ganz sicherlich ins Verderben. Das ist also eine persönliche Erfahrung, die ich auch habe. Ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch noch an diese Orfale-Hake-Bücher?
Ja,
Intergalactic Web of Objects und so. Das war damals so mein Einstieg in die Körperwelt, nachdem ich vorher viel RPC gemacht hatte und da war man noch ganz begeistert davon, dass überall halt Objekte leben und das hat sich nicht so wirklich als machbar herausgestellt.
Ja, und im Prinzip hat sich das ja weiterentwickelt dahingehend, dass man sagt, man definiert grobgranulare Schnittstellen, grobgranularere Datenpakete und geht eigentlich weg von der Abstraktion verteiltes Objekt hin zu verteiltem Service. Und letztendlich kann man schon sagen, dass sich das einfach weiterentwickelt hat in Richtung zumindest die RPC-orientierte SOA. Genau. Es gibt ja da auch die Messaging-Variante, aber so kann man es glaube ich schon sehen, oder?
Kann man. Ich würde natürlich noch ergänzen, dass man das Ganze noch weiter treiben kann und die ganze grundsätzliche Idee, dass man spezifische Interfaces da hat, in Frage stellen kann. Aber dann müsste ich anfangen, stundenlang über REST zu schwafeln und das sparen uns für eine andere Episode, glaube ich, besser auch.
Ja, vielleicht noch zwei, drei Takte, wie das in solchen Remoting-Middlewares üblicherweise funktioniert. Michael hat schon das Wort Proxy erwähnt. Das funktioniert natürlich so, dass es ein lokal im lokalen Prozess liegendes Objekt gibt, den Proxy eben, der die gleiche Schnittstelle zur Verfügung stellt wie das entfernte Objekt. Auf dem rufe ich die Methode lokal auf. Und was dieser Proxy tut, ist, er verpackt den Methodenaufruf in eine Datenstruktur, serialisiert den für den Transport übers Netz, schickt ihn dann übers Netz über, was weiß ich, TCP/IP oder andere Transportmechanismen. Und auf der anderen Seite im Serverprozess hängt halt ein Empfänger. Und der empfängt diese serialisierten Message- oder Methodenaufrufe, entpackt die und dispatcht das dann als tatsächlichen Methodenaufruf an das Serverobjekt. Das heißt, sowohl für den Client als auch für den Server sieht es aus wie ein Methodenaufruf. Und natürlich zwischendrin hängt all die Infrastruktur, die natürlich dann in den allermeisten Middleware-Tools einfach generiert wird. Da, wenn es da näher interessiert, das ist genau das Buch, das wir letztes Mal erwähnt hatten, dieses Remoting Patterns, das ich mit Uwe Stuhn und Michael Kirche zusammen geschrieben habe, wo wir da im Detail drauf eingehen.
Ich würde da vielleicht noch was, ergänzen. Weil ich in manchen Diskussionen merke, dass Leuten das gar nicht mehr so bewusst ist, wenn sie nicht selber mal Körper gemacht haben. Es gibt da dieses Konzept des ORBs, des URBs, des Object Request Brokers, und man stellt sich darunter immer leicht vor, dass es einen Server in der Mitte gibt, der jetzt Aufrufe zwischen Clients und Servern verteilt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern der ORB ist im Prinzip eine Bibliothek, die im Client und im Server dazugelinkt ist. Die mag im Server ein bisschen größer sein und auch Serveranteile haben, aber in der Regel hat man zwei Programme, die miteinander kommunizieren, und der ORB besteht im Prinzip aus dem generierten Code, der dann Framework-Bibliotheken aufruft.
Wobei natürlich nichts prinzipiell dagegen spricht, aus Skalierungsgründen oder warum auch immer, so einen Man in the Middle dazu zu hängen und dann bestimmte Quality-of-Service-Geschichten dadurch zu erreichen, dass halt zum Beispiel Methodenaufrufe gepuffert werden. Also möglich ist sowas, üblich ist es nicht.
Es gab aber durchaus, sage ich mal, Ansätze, wo man zumindest Teile des Brokers zentral gemacht hat. Ich denke nur an VisiBroker von damals Borland. Da hat man zum Beispiel einen sogenannten Smart Agents genommen. Das waren Dinge, die wussten, wie sie jetzt Nachrichten vom, sage ich mal, Absender zum Empfänger weitervermitteln. Und die haben im Prinzip, die waren zentral, konnten allerdings auch, sage ich mal, mehrere Instanzen haben. Und im Fehlertoleranzfall, also wenn irgendwas ausgefallen ist, konnten eben andere Smart Agents die Aufgabe übernehmen. Aber es waren im Prinzip zentrale Teile. Also sowas gibt es durchaus. Aber im Endeffekt ist es schon richtig, das sind wirklich Bibliotheken. Und das Ganze ist normalerweise eher nicht irgendwo zentral als Komponente irgendwo aufgehängt.
Ja, es gab dann ja oft dann noch diese Agents, so Demons, die da mitgelaufen sind, die einen Serverprozess aktiviert haben, wenn jemand mit dem entsprechenden Objekt in diesem Serverprozess reden wollte und der war noch gar nicht aktiv. Also es gibt einfach diverse
Vielleicht noch ein Punkt, weil viele jetzt wahrscheinlich denken, Körper ist inzwischen veraltet oder tot. Ich wollte nur dazu sagen, die ganze AGB oder Java EE-Welt hat im Prinzip die Grundlage Körper. Das heißt, im Prinzip alle Körper-Standards der OMG sind dort irgendwo mit drin und mandatory. Das heißt, wenn ich heute mit AGB arbeite, dann habe ich irgendwo auch Körper mit im Boot.
Insbesondere das EEOP-Transportprotokoll, ne?
Genau.
Gut, dann denke ich, sollten wir uns ein bisschen über Messaging-Middleware unterhalten. Da, was weiß ich, sage ich mal ein paar Sachen dazu, damit wir uns schön abwechseln. Messaging-Middleware beruht darauf, dass die zentrale Abstraktion der Kommunikationsbeziehung eben nicht der typischerweise synchrone Methodenaufruf oder Prozeduraufruf ist, sondern eben eine Nachricht. Eine Nachricht ist im Prinzip eine benannte Datenstruktur mit Attributen. Man kann sich vorstellen wie ein Struct oder ein Java Bean oder irgendwas. Und das Entscheidende bei Messaging ist, dass eben keine Synchronität vorgegaukelt wird oder vorgegeben wird. Das heißt, man sendet die Nachricht weg, typischerweise in irgendeine Art von Message Queue. Dort wird die Nachricht dann potenziell zwischengepuffert und wird asynchron an den Empfänger weitergeleitet. Und falls es eine Nachricht ist, auf die eine Antwort erwartet wird, kommt diese Antwort eben nicht als, was weiß ich, Return-Wert eines synchronen Methodenaufrufs, sondern die Antwort kommt als Antwort-Nachricht, die dann der ehemalige Client, jetzt Empfänger, genauso behandelt wie jede andere Nachricht. Das ist also Aufgabe zum Beispiel des Clients, sich selber zu merken oder in irgendeiner Weise festzustellen, für welche seiner Anfragen eine einkommende Nachricht die Antwort darstellt. Vorteil des Ganzen ist natürlich, dass man bei verteilten Systemen die ganzen Geschichten zeitmäßig entkoppelt. Das heißt, ich kann Nachrichten versenden, ohne dass ich zwangsläufig darauf angewiesen bin, dass mein Empfänger technisch gesehen verfügbar ist und die Nachricht beantwortet. Man kann auch leicht an eine Nachricht an verschiedene Empfänger, an mehrere Empfänger senden, die dann möglicherweise alle die Antwort zurücksenden und ich nehme die Antwort von dem, der sie als erster schickt und so weiter. Ergänzungen?
Vielleicht können wir es ein bisschen vergleichen, also so bildlich vorgestellt, also Corba oder RMI oder Remoting-Mittelware ist wie telefonieren und Messaging-Mittelware ist eher wie Briefe versenden, kann man das sagen?
Ja.
Ich würde vielleicht auch noch was ergänzen. Und zwar, jetzt haben wir über Queuing gesprochen als den Hauptmechanismus. Im Prinzip so ein bisschen subsumiert in den gleichen Produkten ist in der Regel so ein Pub-Sub-Mechanismus, der sich im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass es halt nicht einen Empfänger, sondern N Empfänger einer Nachricht geben kann. Also man publiziert sozusagen eine Nachricht auf zu einem Thema, zu einem Topic und andere können sich zu diesem Topic registriert haben und dann darüber notifiziert werden, dass es dazu etwas Neues gibt, so eine 1-zu-N-Kommunikation und das gibt es dann noch in vielen verschiedenen Spielarten, in Varianten mit persistenten Abonnements sozusagen, mit transienten Abonnements, was dann unterscheidet, ob ich als Prozess, der wieder neu startet, die Nachrichten mitbekomme, die mir zugestellt worden wären, wäre ich online gewesen. Also da gibt es viele, viele verschiedene Quality of Service Attribute. Und die sind in diesen Produkten unterstützt, unabhängig eigentlich davon, welche konkrete Technologie verwendet wird.
Vielleicht noch eine andere Ergänzung. Messaging-Mittelware hat einen Nachteil, das wird immer gerne vergessen, weil alle immer auf JMS, also auf Java Messaging Service schauen. Im Gegensatz zu Remoting-Mittelware, Stichwort IIOP, also ein Protokoll, wo ich verschiedene Hersteller miteinander verknüpfen kann, gibt es sowas in der Messaging-Mittelware nicht. Da hat man zwar MQ Series eigentlich so als die verbreitetste Plattform, die kommt von IBM, aber es gibt nicht so richtigen Interoperabilitätsstandard. Das heißt, wenn ich wirklich zwei Produkte im System habe, die Messaging machen, dann kriege ich die so ohne weiteres erstmal nicht zusammen, sondern also, brauche Adapterlösungen.
Einen Standard gibt es schon, wobei ich zugebe, dass er nicht wahnsinnig verbreitet ist. Im Moment, das ist AMQP. Der relativ frisch ist und deswegen, genau, schon wie du schon richtig sagst, nicht das Problem löst, weil die großen Middleware-Produkte ihn schlicht nicht unterstützen. Aber in der Open-Source-Welt und von einigen kleineren kommerziellen Anbietern wird er unterstützt. Ist eigentlich eine sehr gute Sache. Und man kann ja mal hoffen, dass vielleicht einige der Großen das irgendwann mal auch unterstützen. Man muss aber zugeben, dass sie daran wahrscheinlich relativ wenig Interesse haben, weil es natürlich nicht im Sinne eines großen Anbieters ist, einen Weg heraus aus der eigenen Plattform zu öffnen an der Stelle.
Ja, genau. Ich denke halt, Messaging-Middleware hat sich vor allem deshalb durchgesetzt, weil sie oder ist dabei, sich durchzusetzen, weil sie natürlich erstens grundsätzlich besser skaliert, weil man weniger Annahmen über die sozusagen Zeit und auch teilweise physikalische Struktur des Netzwerks macht. Und es passt natürlich auch besser zu einem Internet, wo auch vielleicht irgendwelche Nachrichten mal etwas länger brauchen, bis sie übermittelt werden, weil irgendwie halt das Netz gerade ein bisschen langsamer ist.
Ich würde auch noch ergänzen, dass diese asynchrone Kommunikation zwar zunächst mal sehr attraktiv erscheint, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Also wer vorher mit synchronen Technologien wie mit Corba gearbeitet hat und dann irgendwann mit asynchronen beginnt, der ist zunächst mal begeistert, weil das viele der Probleme adressiert, die man bei den Synchronen halt hat. Also wenn die Systeme auf der anderen Seite nicht da sind, kann man trotzdem seine Nachrichten loswerden. Das ist alles deutlich entkoppelter oder loser gekoppelt. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass das nicht umsonst ist, denn es ist deutlich aufwendiger, in so einer asynchronen Umgebung zu programmieren, als in der synchronen. Da ist man halt in bekannten Abstraktionen, die man so kennt. Man schickt einen Request, man bekommt sofort eine Response, das ist geblockt und kein Problem. Asynchron ist schon stellt schon eine größere Herausforderung dar. Deswegen ist es, glaube ich, also ich halte das für immer noch an vielen Stellen den richtigen Weg. Man muss nur vielleicht sich einfach bewusst machen, dass es zwar viele Fälle gibt, aber man jetzt nicht auf einmal grundsätzlich alles immer und überall asynchron lösen sollte.
Ja, wobei das, was du sagst, Stefan, dem ich natürlich zustimme, aber was du natürlich sagst, ist, bei den oder im Rahmen der derzeit verbreiteten typischen Programmiersprachen, die synchrone Methodenaufrufe im Sinne von OO verwenden, da ist dieses Asynchrone ein Fremdkörper und bedarf Umstellung und hat weniger guten Sprachsupport. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal mit einem Erlang-Programmierer redet, wo Concurrency und Kommunikation mehr oder weniger prinzipiell message-basiert ist, dann würde der das so sicherlich nicht unterschreiben. Also Du hast vollkommen recht, aber es ist mehr oder weniger ein historischer Unfall, dass das Ganze so geworden ist.
Ich bin völlig
deiner
Meinung. Letztendlich haben wir hier auch wieder ein Pattern, haben wir auch schon darüber gesprochen. Das Pattern, das wir alle gewohnt sind aus unseren normalen Programmiersprachen, ist das eines Call-Stacks. Ich rufe etwas auf, mir wird ein gewisser Kontext erhalten, dann wird was anderes ausgeführt, dann kann ich wieder einen Aufruf machen. Diese Abstraktion eines Callstacks, dieser verschachtelten Aufrufe, an die haben wir uns gewöhnt in den Mainstream-Programmiersprachen. Und wenn wir versuchen, das auf Remote-Kommunikation zu übertragen, kommen genau die Probleme halt raus, weil man so einen Callstack nicht so besonders schön verteilen kann, wenn halt da N-Systeme auf einmal darauf warten, dass das nächste wieder was zurückliefert. Und in sowas wie Erlang ist diese Abstraktion Message-Passing halt sehr, sehr tief in der Programmiersprache drin und das ist in der Tat dann was anderes, gebe ich dir völlig recht.
Gut. Komponentencontainer.
Soll ich mal versuchen? Klar. Wir haben in verschiedenen Umgebungen Java.NET-Feld und wie der Michael schon erwähnt hat, auch früher mal einen portablen Versuch mit Kerber Components gehabt, im Prinzip einen Container zu definieren, eine Abstraktion zu definieren, in die man ein High-Level-Programm sozusagen hineinwirft. Also so wie uns das Betriebssystem bestimmte Dinge wegabstrahiert, wenn wir darauf einen Prozess starten, so kann ein Container halt noch viel mehr Dinge wegabstrahieren, wie zum Beispiel Persistenzdienste, Sicherheitsdienste, Transaktionskontext und ähnliche Dinge. Und eine Komponente, die ich gegen die APIs und gegen die Vorgaben eines solchen Komponenten-Containers programmiert habe, kann ich in eine solche Umgebung hineinwerfen und muss mich halt um diese Dinge nicht kümmern. So ist zumindest das Versprechen. Beispiele davon gibt es viele, von EJB-Containern in der Java-Welt bis hin zu solchen Dingern wie MTS in der .NET-Welt. Man kann sie als Middleware einstufen, weil sie im Prinzip vermitteln zwischen den Mehrwertdiensten, die man als oder den Querschnittsdiensten und den fachlichen Anforderungen, die man in einer Business-Anwendung hat.
Vielleicht zwei, drei Worte dazu, wie sowas üblicherweise funktioniert. Das ist auch eine schöne Anbindung an unsere Patterns-Episoden letztes Mal. Und zwar gibt es da einen Pattern namens Interceptor, Abfänger sozusagen, Abfangjäger, militaristisch. Und dessen Aufgabe ist es, einen Methodenaufruf, der zum Beispiel bei einem Proxy auf der Serverseite einer verteilten Remoting-Middleware ankommt, diesen Methodenaufruf abzufangen und bevor dann der Aufruf an das Serverobjekt delegiert wird, kann dieser Interceptor zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist immer Logging, also er trägt in irgendeine Logdatei ein, gerade kam ein Aufruf. Oder dieser Interceptor, ein anderer Interceptor kann dann zum Beispiel überprüfen, hat derjenige, der Client, der hier gerade den Aufruf tätigt, hat der überhaupt die nötigen Credentials, um sicherheitsmäßig, permissionmäßig den Aufruf durchzuführen. Wenn nein, wird er geblockt. Oder der Interceptor wird eben dann eine Transaktion starten. Und wenn das Serverobjekt das Ganze fehlerfrei ausgeführt hat, die dann auch committen. Das heißt also, das Interceptor-Pattern ist im Prinzip ein wesentlicher Bestandteil dessen, wie man solche Komponenten-Container baut. Und wenn man dann zum Beispiel mal Spring anguckt oder auch JBoss, da sieht man eben auch, dass man einen Container dadurch konfiguriert, dass man eine Reihe von Interceptoren, das wird heute dann oft Aspekt genannt, weil es irgendwie hypiger ist, indem man einfach so eine Reihe von Interceptoren da rein konfiguriert und dann kann man quasi flexibel festlegen, welche Aufgaben der Container in einer bestimmten Instanz für eine bestimmte Komponente oder für einen bestimmten Komponententyp erfüllen soll.
Ich würde dir vielleicht mal widersprechen, um es ein bisschen spannender zu machen, damit wir uns nicht immer alle einig sind. Also ich glaube, was du beschrieben hast, ist richtig im Sinne, dass der Mechanismus ist, mit dem der Container implementiert wird. Also ein Interceptor ist das, was der Container-Provider, der Application-Server-Hersteller benutzt, um genau diese Dinge zu machen, vielleicht eine Transaktion zu starten oder Sicherheitsüberprüfung zu machen. Aber als Komponentenprogrammierer habe ich damit primär mal nichts zu tun. Also natürlich kann ich das auch nutzen, aber in aller Regel ist es im Prinzip so umgedreht wie bei einem Framework. Ich werfe halt meine Komponente da rein und ich muss nicht selber einen Interceptor schreiben und auch in der Regel nicht konfigurieren, sondern bestenfalls deklarativ sagen, diese Operation zum Beispiel erfordert den Start einer neuen Transaktion und diese Methode partizipiert in einer bereits bestehenden Transaktion. Also eher deklarativ. Ja. Und insofern vielleicht nicht, dass jemand den Eindruck kriegt, müsste jetzt dann selber Interceptoren programmieren. Kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir früher gemacht, zum Beispiel mit dem Visibroker, um solche Dinge zu machen in der Korber-Welt. Ich glaube, das ist schon eine Innovation, die Komponentencontainer über Korber und ähnliche Middleware hinaus hinzugebracht haben.
Absolut. Also die Idee, deklarativ die Anforderungen an eine Komponente, an die Umgebung, also in diesem Fall den Komponentencontainer, deklarativ zu spezifizieren, sodass dann der Container anhand dieser Spezifikation weiß, was er tun muss. Absolut wichtiger Bestandteil. Meine Perspektive war tatsächlich die Implementierungssicht.
Vielleicht kann ich doch noch irgendwas ergänzen an der Stelle. Und zwar im Sinne von Plugins und Interzeptoren ist es durchaus schon, sage ich mal, ein wichtiger Weg, dass man als Entwickler auch die Möglichkeit hat, seine eigenen Interzeptoren dazuzufügen. Also zum Beispiel jetzt bei WCF, also Windows Communication Foundation, oder auch bei anderen Containern ist es durchaus möglich, sich selber da reinzuhängen. Und jetzt im Industrieumfeld, wo ich ja tätig bin, ist es durchaus auch wichtig, zum Beispiel sein eigenes Transportprotokoll zu ersetzen mit dem, das der Container normal drin hat, oder auch andere Dinge zu tun, eigene Sicherheitsmechanismen einzubauen. Das heißt also, Container, die sich selber öffnen lassen für eigene Implementierungen und durch Interception zum Beispiel, das ist durchaus ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht für den normalen Enterprise-Entwickler jetzt gang und gäbe sein muss, aber jetzt für einen Industrie- oder Embedded-Entwickler durchaus interessant sein kann.
Widerspricht sich ja auch nicht, ne? Also im Endeffekt liefert eben der Komponentenhersteller eine Reihe von vorgefertigten Interzeptoren mit, die man deklarativ sozusagen aktivieren kann. Und wenn ein Spezialfall weitere Interzeptoren braucht, kann man die eben selber entwickeln und reinhängen. Eine Sache, die mir an der Stelle noch einfällt, ist, dass diese Komponentencontainer historisch insbesondere für RPC-orientierte, also Remoting Middleware, Systeme gebaut wurde. Also klassischerweise ist Körber Components oder eben auch Complus bzw. auch EJB in seinen früheren Varianten so gedacht, dass man im Prinzip Remote Procedure Calls, wie wir es am Anfang diskutiert haben, auf diesen im Container liegenden Komponenten durchführt. Inzwischen ändert sich das so ein bisschen. Du hast gerade schon WCF erwähnt, Michael, die Windows Communication Foundation, die ist, wenn mich nicht alles täuscht, message-orientiert und trotzdem bietet der Container bestimmte Dienste an. Genau. Genauso gibt es in neueren EJB-Standards die Message-Beans, Message-Driven Beans, wo eben über JMS, über Messaging Nachrichten ankommen und dann eben in diesem asynchronen Umfeld der Container seine Dienste anbietet. Okay, gibt es noch Kommentare zum Thema Container? Ich denke, wir werden sicherlich irgendwann mal noch eine separate Episode haben zum Thema Components, Component Middleware, deklarative Service-Spezifikation und so weiter. Okay, dann gehen wir zum nächsten über. Ich würde vorschlagen, wir schieben jetzt hier geschwind die Spaces rein und können dann später mehr Richtung Enterprise-Integration gehen. Stefan, du wolltest da was dazu sagen.
Ja, das ist noch eine, also so neu ist dieser Ansatz gar nicht, aber in letzter Zeit bekommt er ein bisschen mehr Popularität. Spaces oder Space-Based Computing oder Space-Based Architecture, man muss ja immer schöne, schicke Akronyme finden, mit möglichst drei Buchstaben, ist ein Ansatz, bei dem man im Prinzip mit einer großen Wolke arbeitet, mit einem solchen Space, in die man Informationen hineinpackt, aus der sie andere wieder herausholen können, also sogenannte Tupel, das können im Prinzip beliebige Informationen sein. Und man hat eine sehr, sehr stark verteilte Architektur, der man weitere Knoten hinzufügen kann, die ebenfalls anfangen, sich aus diesem Space zu bedienen und Dinge zu verarbeiten. Das ist eine hochdynamische Geschichte. Das Ganze ist irgendwann mal gestartet, ich glaube schon in den 60ern, in einer Programmiersprache namens Lynda. Und daraus das Konzept von Tuple Spaces herausgekommen. Und eine relativ bekannte Implementierung davon ist der Java Spaces von Sun. Leider hat Sun das ein bisschen eng verknüpft mit Genie damals, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und das hat es eigentlich ein bisschen getötet, was ja sehr schade ist, weil das Konzept sehr, sehr interessant ist. Hat lange Zeit aber wirklich niemand interessiert, weil Genie halt nie wirklich eine größere Rolle gespielt hat. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Es gibt also sowohl Open Source als auch kommerzielle Implementierungen solcher Spaces. Vielleicht eine sehr bekannte kommerzielle Implementierung kommt von Gigaspaces. Und das ist sehr interessant, weil es in bestimmten Fällen ganz erhebliche Steigerung der Skalierbarkeit ermöglicht. Also man arbeitet dann typischerweise mit einer Trennung von Funktionen und Daten, einer sehr starken Parallelisierung, und kann dann im Prinzip Daten und Funktionen zusammenhalten und so einen verteilten Space aufbauen, der in der Lage ist, sehr, sehr hohe Last sehr, sehr dynamisch zu bewältigen. Wie gesagt, ein sehr interessanter Ansatz. Gigaspaces ist nicht ganz günstig, ist ein relativ teures Produkt. Es gibt auch Open-Source-Ansätze, wie gesagt, aber bei den kommerziellen ist natürlich wie üblich halt einiges an Zusatzfeatures und an grafischen Werkzeugen und an hübschen, netten Sachen dabei. Das ist ein ganz toller Architekturansatz. Ich muss gestehen, dass ich viel zu selten die Chance bekomme, damit mal wirklich konkret was zu machen, weil die anderen Ansätze wie so oft halt noch gut genug sind und man nicht den großen Leidensdruck hat. Aber wer eine wirkliche, echte High-Performance-Anwendung hat, so ein, das Beispiel ist im Moment vielleicht nicht das passende, aber so ein Investment-Trading-Ding, da gibt es also zahlreiche Beispiele. Die Leute hatten früher mal sehr gut zu tun und hat man schon Architekturen gebaut, bei denen man daraus Vorteil ziehen kann, weil es halt wirklich darauf, weil es wirklich eine große Rolle spielt, ob etwas marginal schneller geht. Also das können ein paar Millisekunden eine sehr, sehr große Rolle spielen. Insofern ist das auch ein sehr, sehr interessanter Architekturansatz, der einen Blick wert ist.
Ja, zwei kurze Kommentare dazu. Der eine ist, dass es natürlich deshalb auch unter anderem spannend ist, weil wenn ich eine verteilte Anwendung mit mehreren Knoten habe, dann wird diese Spaces Engine gegebenenfalls Daten zwischen den verschiedenen Spaces hin und her replizieren, sodass der Zugriff dann, wenn die sozusagen die Arbeitsbienen auf die Daten zugreifen, dass der dann lokal stattfindet. Zumindest ist das eine typische Implementierung. Und die zweite Sache ist, auch wieder ein Rückbezug zu den Episoden letztes Mal, das ganze Thema Spaces ist sehr stark verwandt mit dem Blackboard-Pattern. Michael, vielleicht willst du da noch drei Takte dazu sagen. Du hast, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mal ein Buch geschrieben, wo das Pattern drin war.
Richtig, also Blackboard kommt ursprünglich aus der Sprachverarbeitung. Also man kann sich das einfach bildlich so vorstellen, es gibt ein schwarzes Brett und daneben steht eine Person, die einem quasi die Kontrolle über das schwarze Brett gibt, zum Beispiel die Kreide in die Hand drückt. Und mehrere Leute können da vorbeikommen, es stehen vielleicht irgendwelche Aktivitäten auf diesem schwarzen Brett, die man durchführen soll. Ich gehe also hin, lass mir die Kontrolle über das schwarze Brett geben, schau mal an, was ich vielleicht als nächstes tun könnte, um das Gesamtziel meines Teams zum Beispiel zu erreichen. Streich das Ganze dann durch, also ich übernehme die Aufgabe, dann mache ich vielleicht irgendwelche Dinge, um diese Aufgabe zu erfüllen, bekomme neue Aktivitäten, die ich jetzt anschließend machen muss, lass mir die Kontrolle über das schwarze Brett wieder geben, schreibe die neuen Aktivitäten drauf und habe dann damit so eine dynamische Interaktion zwischen verschiedenen Agenten, wenn man so möchte. Übrigens, das Ganze ist ja nicht nur reine Theorie, sondern es gibt es auch in der Praxis. Also ich habe zum Beispiel mal ein Paper von einem Handyhersteller gesehen, der auch als Operator oder als Anbieter für Operator fungiert und der Blackboard verwendet hat, damit sich Handys über zum Beispiel verschiedene mobile Zellen gegenseitig, sage ich mal, informieren können. Das heißt, das ist durchaus nichts, was jetzt nur Theorie ist, das wird tatsächlich in der Praxis auch eingesetzt.
Okay, dann wäre das nächste Thema, das ich gern ansprechen würde, das Thema Integrations- und Interoperabilitäts-Middleware, Interop-Middleware, also Richtung SOA und Co., Webservices und so weiter. Stefan, du?
Ja, also es gibt einen ganzen Haufen von Produkten, die sich mit dem Label SOA schmücken. Und man kann dann darüber streiten, wie sehr das nun dazu passt oder nicht. Einige davon waren auch schon lange vorher da und hießen da noch ERI-Produkte. Aber das ist so ein bisschen out, deswegen muss man jetzt SOA draufschreiben. Das ist jetzt ein bisschen gehässig, aber auf jeden Fall ist es so, dass der Marktdruck sicherlich dazu führt, dass Unternehmen halt eher, also zumindest im Moment noch, eher leichter SOA draufschreiben, als es weglassen. Die Rolle oder die Aufgaben, die solche Middleware-Produkte dann übernehmen, sind sehr vielfältig. Aus der ERI-Welt stammt bei vielen noch der Adaptionsgedanke. Also man hat irgendein bestehendes Stück Software, das irgendein Protokoll spricht, zum Beispiel eines von denen, über die wir schon gestreift haben, sowas wie IOP zum Beispiel. Und man hat halt Adapter, die zwischen diesen Protokollen und anderen vermitteln. Es gibt Produkte, die gleichzeitig Adapter mitbringen, die schon eher fachlichen Charakter haben, zum Beispiel für bestimmte Applikationen und die dann herausreichen. Und in aller Regel, damit sie das SOA-Label mit etwas mehr Berechtigung führen können, bieten diese Produkte halt an, das alles dann auch über Standardprotokolle zugänglich zu machen. Insbesondere halt über die Web-Services-Protokolle, SOAP, SOAP über HTTP, SOAP über andere und viele, viele Standards aus dem WS-Stern-Universum.
Und natürlich XML-Schema zur Datenbeschreibung, ne?
Ja, wobei die Produkte, die Produkte lassen sich da sehr schwer über einen Kamm scheren, haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Einige davon sind sehr, sehr stark Webservice fokussiert und da spielt XML eine sehr, sehr herausgehobene Rolle, XML-Schema eine sehr, sehr herausgehobene Rolle. Andere betrachten XML-Schema eher als eines von vielen, XML als eines von vielen Formaten, mit denen man Daten übertragen kann. Also generell wird versucht, halt möglichst viele Dinge zu verallgemeinern. Die Middleware ist damit sehr intelligent, sehr mächtig, kann sehr viel und das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Man kann halt unter Umständen viel zu viel in die Mitte hineinpacken. Das passiert recht leicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal attraktiv, dass man viele Dienste halt, viele Adaptionen von der Middleware geschenkt bekommt. Und je nachdem, wie weit es nun geht, haben die Produkte Zusatzfeatures darüber hinaus. Einige sind sehr, sehr Messaging-orientiert. Viele bringen darüber hinaus gleichzeitig eine sogenannte Orchestrierungs-Engine mit, also Unterstützung für die Implementierung von Prozessen. In aller Regel gehört dazu ein grafisches Werkzeug, mit dem man halt solche Prozesse modellieren kann. Manchmal folgt das Standards, oft ist es sehr proprietär. Und in aller Regel hat man dann die Möglichkeiten, halt so eine Koordination, so eine Orchestrierung von Aufrufen unterschiedlicher Dienste außen herum halt mit den Mitteln der Middleware darzustellen. Die Produkte haben dann einen großen Anspruch. Man nennt sie dann, oder manche Hersteller stufen sie ein als ESBs, als Enterprise Service-Busse. Und daran kann man ganz gut erkennen, dass der Anspruch halt ist, wirklich die Middleware, das Element zu sein, das im Unternehmen insgesamt halt für die Vermittlung zwischen Services, zwischen Service-Providern und Service-Consumern dient. Ich denke, wenn wir da tiefer einsteigen, sind wir schon voll mitten in einer SOA-Episode drin.
Ja.
Aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass Middleware-Produkte heute vor allem in diesem Umfeld platziert sind und die Hersteller vor allem damit Geld verdienen.
Was eben auch suggeriert, dass wir sicher in absehbarer Zeit eine Episode zum Thema SOA machen werden.
Das finde ich spannend.
Okay, zu guter Letzt das Thema Workflow Middleware, Workflow Processing, Orchestration. Gab es nochmal diesen Kampf zwischen Orchestration und diesem anderen Wort? Wie war das?
Choreography,
genau. Also, Workflow, Michael, du vielleicht?
Ja gut, ich gehe mal auf Workflow ein. Also vielleicht mal, ich komme ja aus der Praxis bei Siemens zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, wir haben Produkte für klinische Workflows. Das heißt zum Beispiel, ich werde jetzt ins Krankenhaus eingewiesen, dort werden gewisse Aktivitäten durchgeführt, ich werde eingetragen, ich werde zum Radiologen überwiesen, der macht ein Bild von mir, dann liegen irgendwelche Daten in irgendwelchen Radiologiesystemen vor. Das heißt, diese ganzen Interaktionen im Krankenhaus zum Beispiel, die basieren ja darauf, dass Personen und IT-Bestandteile miteinander interagieren, um einen klinischen Workflow entsprechend zu implementieren. Und um genau derlei Dinge zu unterstützen, gibt es genau diese Workflow-Processing-Mittelware, zum Beispiel im Windows Workflow Foundation als Beispiel, die mir eben erlauben, gewisse Aktivitäten zu definieren, also was kann ich tun, mit welchem System interagiere ich und die in Prozesse zusammenzuschweißen. Diese Prozesse oder diese Workflows werden dann von dieser Middleware verarbeitet und durchgeführt. Es können durchaus verschiedenste Instanzen dieser Workflow-Komponenten miteinander zusammen interagieren. Aber im Endeffekt geht es darum, wirklich solche Workflows zu implementieren und zum Beispiel damit eben mir diese ganze Geschäftsprozessproblematik irgendwo, sage ich mal, auch zu unterstützen. Also vielleicht ein anderer Begriff, der jetzt in dem Zusammenhang noch eine Rolle spielt, ist BPL, also Business Process Execution Language. Das heißt hier ein Standard auf XML-Basis, wo auch genau eine Sprache definiert wird, wenn man möchte, so eine DSL, so eine Domain-Specific Language, die quasi als gemeinsame Grundlage von solchen Workflow-Foundations dienen könnte, wobei die meisten Workflow, sage ich mal, Middleware-Lösungen heute noch relativ proprietär sind, aber BPL immer mehr eine wichtige Rolle dort spielt. So nur kurz als Überblick, was so Workflow-Middleware oder Workflow-Processing-Middleware bedeutet.
Ich denke, wir sollten da dann auch einen Knopf dran machen und das dann im Rahmen der SOA-Geschichte bzw. Enterprise Integration ein bisschen näher betrachten.
Genau.
Okay, damit haben wir so einen gewissen Überblick über die verschiedenen Middleware-Technologien und ihre Eigenarten gegeben.
Und das bedeutet, dass hier eine ziemlich gute Stelle ist, um diese doch viel zu lange Diskussion aufzutrennen. Das heißt, an dieser Stelle hören wir auf. Wir bedanken uns fürs Zuhören und in der nächsten Episode, der Episode 4b, kommt dann der Rest der Diskussion über Middleware. So ein bisschen mehr die Frage, wann sollte man es einsetzen, wie sollte man es einsetzen und so weiter. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Softwarearchitektur-Podcasts. Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.